Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Legendär, aber wer, heißt es wieder in unserem Podcast mit Manni Breukmann und mir, Bernd Becker. Und es geht darum, dass wir von Woche zu Woche berühmte Persönlichkeiten vorstellen. Der andere weiß nicht, wer es ist und hat die Möglichkeit oder auch die Aufgabe, das zu erraten im Laufe des Podcasts. Man darf auch Fragen stellen, die kann der andere dann mit Ja oder Nein beantworten oder auch gar nicht. Und so nach der Hälfte der Zeit gibt es mal eine erste Runde, wo wir gucken, kommt derjenige denn schon drauf, wer gemeint ist. Also, aber jetzt gehen wir in medias res, lieber Manni.
Ich finde das sehr mutig von uns, dass wir das machen. Aber schauen wir mal, was hast du denn heute?
Ja, und man lernt selber auch was, ja, ja. Habe ich schon festgestellt. Ja. Na? Heute, Manni, gibt es ein bisschen Machtpolitik, es gibt religiöse Visionen und ein bisschen True Crime.
Hallo.
Und, pass auf, ganz am Schluss gibt es noch eine Querverbindung zum Nikolaus.
Gottes Willen.
So viel mal vorhergeschickt. Ich sag mal Folgendes, wir befinden uns in Europa. Unser Kollege, der heute zu erraten ist, also die berühmte Persönlichkeit, war ein Staatschef, so will ich es mal bewusst ein bisschen allgemein ausdrücken. Und ich erzähle dir mal ein bisschen was Privates von ihm. Er hatte zwei Frauen. Von der ersten hat er sich aus politischen Gründen scheiden lassen. Mit der zweiten hatte er nochmal drei Kinder, mit der ersten auch, alles Söhne, also insgesamt vier Kinder. Er war militärisch nicht zimperlich und so gab es während seiner Amtszeit auch eine Reihe von Kriegen. Vielleicht müsste man sie eher als Bürgerkriege bezeichnen. Unsere berühmte Persönlichkeit stammt selbst aus einem hohen Haus schon, und ist ungefähr 60 Jahre alt geworden. Da sind die Quellen so ein bisschen ungenau.
Eine Frage zwischendurch. Mhm. Du musst es gar nicht genau beantworten. Schon lange tot?
Das ist interessant, weil nach meinem nächsten Satz hätte ich dich gefragt, ob du schon irgendeine Idee hast, wo wir uns geschichtlich hier bewegen.
Ja, dann.
Also der Satz wäre gewesen, es gab zwei oder drei bedeutende Ereignisse, durch die unser Prominenter heute noch besonders bekannt ist. So, und jetzt fragst du, schon lange tot, ne? Mhm. Dann sag ich ja, schon lange tot.
Ja. Gut, ich habe noch keine Ahnung.
Jetzt nenne ich dir ein paar Orte, die dir vielleicht weiterhelfen können. Und da bin ich jetzt unsicher, ob das zu verräterisch ist oder nicht. Warst du mal in Trier?
Ich war in Trier.
Warst du mal in Istanbul?
Auch in Istanbul war ich.
Ja, das sind zwei Städte, in denen man viel über unsere legendäre Person erfahren könnte. Mhm. Durch seine Politik und seine Kriegsführung hat er es erreicht, dass er am Schluss Alleinherrscher über ein großes Reich wurde, das zu Beginn seines Aufstiegs noch, ich sag mal, von vier Parteien regiert wurde. So. Was noch wichtig ist und wofür dieser Kaiser besonders legendär wurde, besonders bei mir, vor einer wichtigen Schlacht hat er eine Vision, und zwar eine göttliche Vision. Und deshalb ist er unter dem Siegel dieses Gottes in die Schlacht gezogen und hat diese gewonnen. Und das hat dazu geführt, dass diese Religion eine viel größere Bedeutung bekam als zuvor. Jetzt sage ich dir noch, wo diese Schlacht stattgefunden hat, nämlich nördlich von Rom an der Milvischen Brücke. Da hat er seinen Widersacher vernichtend geschlagen und der ist dann im Tiber ertrunken.
Oh, du triffst mich, glaube ich, auf einem derart falschen Fuß. Das ist ja eben schon, ohne dass du das wolltest, hast du dich ja schon halb verraten, indem du das Wort Kaiser benutzt hast.
Oh nein.
Es ist also ein Kaiser. Und es spielt Trier eine Rolle. Es spielt Istanbul eine Rolle. Also das sind Punkte, da ist ja richtig geschichtliches Wissen gefragt. Da musst du mir unbedingt noch etwas mehr Futter geben.
Ja,
sonst werde ich ganz kläglich scheitern sonst.
Mhm. Nein, ich glaube nicht. Ich mache es jetzt ein bisschen konkreter. Also, ne, Kaiser, ich habe mich versprochen, wir befinden uns im Römischen Reich im 4. Jahrhundert nach Christus. Und mit diesem Sieg an der Milvischen Brücke wurde unsere berühmte Persönlichkeit zum alleinigen Herrscher des Westteil des Römischen Reiches. Also es gab den Osten und den Westen.
Mhm.
Und jeweils zwei Regenten. Und 12 Jahre später hat er auch noch seine anderen Widersacher ausgeschaltet und auch den Osten gewonnen und wurde dann Alleinherrscher des Römischen Reiches, also bis in Osten, bis nach Syrien und Ägypten. Und seinen Regierungssitz hatte er zunächst in Trier und dann ab 324 eben verlegt.
Nach Istanbul.
Und zwar nach Istanbul.
Konstantinopel. Kaiser Konstantin.
Es ist Kaiser Konstantin, der Erste.
Oder
Konstantin der Große, wie man auch sagt.
Das ist aber reiner Zufall. Es ist reiner Zufall, weil der einzige Punkt, mit dem ich hier in diesem Gespräch glänzen konnte, ansonsten bin ich da ein Ausfall. Du hast immer was von Istanbul erzählt und ich wusste oder beziehungsweise ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, um den es geht, Istanbul nicht Istanbul hieß, sondern Konstantinopel. Und das genau war die Brücke, über die ich dann gegangen bin. Und siehe da, sie ist nicht eingestürzt. Aber du musst mich jetzt noch etwas weiter aufklären und an meiner Allgemeinbildung feilen. Denn das sind Gebiete, also historische Persönlichkeiten von vor 1600 Jahren oder so, um Gottes Willen. Das ist,
ja, aber du hast nach 5 Minuten hast
ja,
du
ja. Ja, aber, ne? Aber nur wegen Konstantinopel.
Aber immerhin.
Sonst nix, ja.
Das war ja vorher Byzanz,
ja, ne?
Und
ja.
Dann hat er es als Regierungssitz ausgewählt und dann hieß es übrigens interessanterweise erst noch Roma Nova, also das neue Rom.
Ah ja.
Oder das zweite Rom, aber kurz danach hat sich dann durchgesetzt, oder er hat es durchgesetzt, dass es dann nach ihm benannt wird, Konstantinopel. Also das war sozusagen die eine Sache, die für ihn sehr bedeutend ist jetzt in der Geschichte, dass er Alleinherrscher war, was nicht vorgesehen war, weil zig Jahre vorher man entschieden hatte, es gibt so eine Aufteilung in 4 Teile, ne, des Römischen Reichs mit mehreren Kaisern. Das war jetzt wieder obsolet. Dann habe ich ja gesprochen von dieser Vision und die ist natürlich mir als Theologen besonders bekannt, weil sich durch ihn halt das Christentum, die Stellung des Christentums verändert hat in der römischen Gesellschaft. Die Christen waren ganz stark in der Minderheit, waren zum Teil auch noch verfolgt oder nur geduldet. Und dann gab es unter Konstantin das Toleranzedikt von Mailand, was eben gesagt hat, auch das Christentum gilt als vollwertige Religion, darf nicht mehr verfolgt werden.
Warum denn jetzt Trier? Habe ich nicht aufgepasst? Ist er da geboren?
Nö, als er sozusagen noch im Westen Kaiser war, Weströmischen Reich, und da gehörte eben hier Germanien dazu, Gallien und so. Und da hatte er Trier als Sitzig. Rom war sowieso, Rom hatte eh keine große Bedeutung mehr zu der Zeit. Rom war nur noch sozusagen Namensgeberin des Römischen Reiches, aber deswegen dann auch später Konstantinopel.
War es denn möglich, dass ein Vertreter des Christentums sich auf diesem Thron etablieren konnte?
Absolut. Also er war der Erste, ne, der ein christlicher Kaiser war. Das ist eben das Besondere. Und ab 380, also schon nach seinem Tod, aber nicht so lang nach seinem Tod, wurde das Christentum ja sogar Staatsreligion im Römischen Reich.
Mhm.
Und deshalb die konstantinische Wende, die eigentlich die entscheidende Wendung für das Christentum gab, von einer geduldeten, verfolgten Minderheit bis in wenigen Jahrzehnten zur Staatsreligion.
Tja.
Das ist ganz interessant. Und das alles, weil er eine Vision hatte oder einen Traum. Die Historiker können da natürlich auch nichts Genaues sagen. Er hing vorher eigentlich zum Beispiel dem römischen Gott Sol an, der für die Sonne steht. Deswegen ist der Sonntag auch der Sonnentag, den hat er so bestimmt. Er war der Erste, der das zu einem freien Tag erklärt hat. Als Feiertag gab es den Sonntag schon vorher, aber nicht als freien Tag. Und der Sonntag hat auch immer noch diesen heidnischen Namen, also Sonnentag.
Ich sag dir nur, ich bin ganz knapp an einer wirklichen Katastrophe vorbeigeschlittert. Das ist mehr oder weniger ein reiner Zufall. Erstens dein Versprecher, dass du Kaiser gesagt hast. Und zweitens die Sache mit Istanbul. Beides absolut randständige Dinge, die ja mit dem Zentrum dieser Persönlichkeit ganz, ganz wenig, einiges schon, aber nicht das meiste zu tun haben. Ich wäre da nie drauf gekommen. Also es ist, wenn du mich nochmal ganz schwach sehen willst, musst du wieder historische Persönlichkeiten, die Jahrhunderte zurückliegen, nehmen.
Mit Konstantinopel und Istanbul und so muss man ja auch alles erstmal wissen.
Ja, das ist richtig. Aber du wolltest noch 2 Fakten nachliefern.
Ja, ganz schnell nur, so Fun Facts. Also das eine ist, dass er sich übrigens auf seinem Sterbebett erst hat taufen lassen. Die Geschichtsschreibung hat da so 2 Theorien. Die eine ist, dass sie sagen, ach, der war ja nur so zum Schein, ne, Christ, der war gar nicht so richtig gläubig, hat sich erst am Sterbebett taufen lassen. Aber es gab auch so eine Art damals, dass man gesagt hat, man lässt sich so spät wie möglich taufen, damit man ohne Sünde dann ins ewige Leben eingeht. Weil ne, durch die Sünde, durch die Taufe die Sünden abgewaschen werden, so die Vorstellung. Und er hat das große Konzil von Nicea einberufen. Ich glaube, das erste Mal eben, dass ein römischer Kaiser ein Konzil einberufen hat. Da hat man ja gestritten, ob Jesus Gott untergeordnet ist oder geschaffen von Gott und so, oder ob der Gott gleich ist. Und das wurde in Nicäa geklärt, dass er Gott gleich ist, wesensgleich, wesenseins mit Gott. Und bei diesem Konzil hat vermutlich auch, nimmt man an, der Bischof von Myra teilgenommen, den wir heute als Nikolaus kennen.
Genau. Das wollte ich nämlich sowieso noch gefragt haben. Und außerdem ist es natürlich so, der Kaiser, der tickte doch so ähnlich wie ich. Ich habe ja auch die Absicht, auf dem Totenbett nochmal aus Sicherheitsgründen wieder in die katholische Kirche einzutreten.
Ja,
weil
sowas.
Man weiß ja nie, was kommt, ne?
So hat er das gemacht. Und der True-Crime-Aspekt, den habe ich dir ja anfangs versprochen, ist eigentlich, dass er seinen Sohn aus erster Ehe und seine zweite Frau hat umbringen lassen.
Boah, warum war das damals... Ja, nicht üblich, aber nicht so außergewöhnlich, sagen wir mal so.
War nicht so außergewöhnlich, durfte er und konnte er einfach machen, obwohl er dann ja Christ war, dann würde ich auch mal hinterfragen, aber naja, hat ja auch Kriege geführt und so. Aber es ging wohl darum, wahrscheinlich gab es einen Ehebruch, also dass die beiden was miteinander hatten.
Ach so.
Sein Sohn aus erster Ehe und seine zweite Frau, das ist wohl die gängigste Theorie.
Ja, dann
hat ihm nicht gefallen.
Dann ist das ja absolut verständlich, dass er die umgebracht hat.
Das ist absolut nachvollziehbar. Das erklärt alles, oder? Genau. Ich freue mich richtig, dass du eigentlich nicht so im Thema warst bei Konstantin dem Großen, wenn ich das so sagen darf, ihn aber trotzdem erraten hast.
Ja,
fantastisch.
Da habe ich Glück gehabt. Das Glück ist mit die Doofen. Kennst du doch.